Stuttgarter City Podcast, ein kritisch-kultureller Stadtparcours des Citizen Kane Kollektivs. Schicksalsbrunnen.
Ich bin Ida Lilium und ich bin Gründungsmitglied vom Queerdenker e.V. Stuttgart. Und wir machen queere Jugendarbeit, aber auch Kulturarbeit und diverse Aufklärungsarbeit.
Entweder oder. Sünde oder Spaß?
Spaß.
Jenseits oder einfach weg?
Einfach weg.
Frühstück oder Abendmahl?
Frühstück.
An wen richten sich die Queerdenker?
Alle Menschen, die sich außerhalb der Beziehungs- oder Identitäts- oder Geschlechternorm bewegen wollen oder das hinterfragen.
Der Schicksalsbrunnen zwischen Schauspielhaus und Oper wurde 1914 zum Gedenken an Anna Sutter errichtet. Anna Sutter war Opernsängerin und wurde 4 Jahre zuvor von einem ihrer Liebhaber getötet. Dieser Mord wurde aber nicht als Femizid beschrieben. Der Fall wurde deutschlandweit bekannt und wird bis heute in Büchern oder Operetten als Beziehungstragödie verklärt. Wie sieht der Schicksalsbrunnen aus?
Es sind links und rechts von der zentralen Figur 2 Paare. Und die sollen Freude und Leid darstellen. Quasi die Wandlung des Schicksals, dass das immer umschwingen kann. Und was mir inzwischen sehr aufstößt, vor allem, weil ich weiß, für wen dieser Brunnen gebaut wurde, nämlich für ein Opfer von einem Femizid. Und Freude wird dargestellt durch einen Mann, der ein Siegeskreuz hochhält, den Kopf hoch erhoben, geschwollene Brust, und die Frau kniet so ein bisschen unter ihm, stützt sich auf seinen Beinen auf, guckt sie ihm hoch und freut sich mit ihm. Und Leid wird dargestellt, als die Frau sitzt und der Mann legt seinen Schoß in den Kopf von der Frau, weint oder leidet und sie tröstet ihn und leidet mit ihm. Das heißt, der aktive Part von Freud und Leid ist wieder der Mann und die Frau darf entweder trösten oder seinen Erfolg feiern. Während wir über Anna Sutter sprechen, die von einem Mann umgebracht wurde, deren selbstbestimmtes Schicksal von einem Mann geraubt wurde.
Was ist ein Femizid?
Ganz grob erstmal gesagt, Mord an einer weiblich gelesenen Person. Und das Wort Femizid, das benennt ja eine Struktur. Und sobald es eine Struktur benennt, sind wir alle angesprochen und müssten alle was tun. Müssten. Ich glaube, das ist so unangenehm, dass das selten benannt wird.
Wie definiert die Kirche das Machtverhältnis zwischen Frau und Mann?
Also die Kirche ist ja nicht der einzige Grund, warum Männer glauben, sie haben Besitzansprüche und Forderungen an Frauen zu stellen. Aber wenn die Kirche nun mal die hauptgesellschaftsformende Struktur bei uns ist, ist es ja klar, dass Männer glauben, sie haben das Recht, Frauen entweder passend zu machen oder dafür zu bestrafen, wenn sie nicht passend sind.
Wie wirken sich diese Rollenbilder aus?
Ich rede jetzt mal für mich als Frau, und ich weiß, dass es vielen anderen Frauen auch so geht, dass es einen ganz engen Korridor gibt, von wie sexuell befreit man sein darf und wie viel Sex man haben darf und welchen Sex man haben darf und wie offensiv man sein darf. Und ich glaube, wenn man diesen Korridor verlässt, mit den falschen oder zu vielen Leuten schläft oder auf die schlechte Art, laut Kirche, dann wird man ein bisschen zu freiwillig, entweder gesellschaftlich oder moralisch oder sogar was Gewalttaten angeht.
Warum hat das persönliche Folgen?
Weil ich und meine Friends nachts auf der Straße allein unterwegs sind und halt einen Schlüsselbund in der Hand haben oder alle Pfefferspray haben. Es ist eine Angst, die uns begleitet.
Letzte Frage. Was ist die katholische Kirche in 30 Jahren?
Etwas, das entweder sehr umgedacht wurde oder das es nicht mehr gibt.
Nächste Station. Entweder Kaiser-Wilhelm-Denkmal oder Königin-Katharina-Stift.